was für Erwartungen haben meine Eltern an mich als Kind? Es entstehen immer dann Probleme, wenn du den anderen so beschützt, dass du dich selbst nicht mehr schützen kannst. Ich kann nicht das wieder gut machen, was meine Eltern damals falsch gemacht haben. Hinter der Rache ist immer der Anspruch auf Wiedergutmachung.
Gesundes Leben ist gelingende Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo Miriam.
Hallo Sven.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Und dir?
Auch gut, danke. Wie gut geht's dir?
Du, ich bin ja ganz gespannt auf die heutige Folge, weil die so ein bisschen federführend von dir ist. Deswegen geht's mir sehr gut.
Genau. Sehr oft thematisieren wir in unseren Folgen die Beziehung und die Prägung der Eltern. In der heutigen Folge möchte ich aber mal so ein bisschen die Beziehungsdynamik unter Geschwister thematisieren. Was man oft feststellt, dass gerade unter Geschwister die schlimmsten Streitereien stattfinden, und zwar nicht im Kindesalter, da gehört es ja so ein klein wenig dazu, sondern als erwachsene Menschen. Sehr oft geht es um materielle Dinge wie das Erbe der Eltern. Die Eltern spielen natürlich eine Rolle, weil sie ja mehr oder weniger den Rahmen vorgeben, aber je nachdem, wie die Eltern ihre Rolle interpretieren, entsteht eben auch eine Eigendynamik. Einverstanden?
Natürlich, es entsteht immer eine Eigendynamik. Das, was die Kinder geprägt hat, daraus, was dort für Atmosphäre, für Beziehungsdynamiken stattgefunden haben in der Kindheit. Und das ist natürlich immer auch die Frage, was bringt das Kind für ein eigenes Wesen mit? In welche Situation wird das Kind geboren? Geschwister sind niemals gleich, sondern sie sind einmal vom Wesen verschieden und dann werden sie immer in eine unterschiedliche Lebenssituation geboren. Und auf dieser Grundlage, ja, entsteht dann eine Eigendynamik, so wie du sagst, die sich manchmal, wenn sie nicht geklärt wird, nicht verarbeitet wird, auch Verletzungen aus der Kindheit, die sich dann bis ins Erwachsenenalter fortsetzt und nicht selten dann ausbricht, wenn es ums Erbe der Eltern geht.
Was sich dann eben auch entwickelt, sind bestimmte Rollen, eben in einer solchen Familiendynamik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Erstgeborene oder an den Erstgeborenen denke, der ein bisschen vorpfaden muss, also der eigentlich für die Eltern alles das erste Mal macht und die Eltern das erste Mal mit Themen konfrontiert, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten. Was kannst du denn über diese, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Gefahr dieser Rollen von verschiedenen Geschwistern sagen?
Also wir können ja vielleicht einmal, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich jetzt gewohnt sind durch unsere beiden Staffeln, dass wir immer eine Fallbesprechung mitbringen. Und wir haben ja in dieser heutigen Folge gesagt, dass es jetzt keinen einzelnen Fall gibt, aber sehr wohl eine Zusammenfassung von Fällen, wo Geschwister gemeinsam in die Beratung gekommen sind, beziehungsweise wo auch einzelne Menschen zu mir in die Beratung gekommen sind, die sich in Konflikten mit Geschwistern nicht selten im Streit ums Erbe erschöpft haben. Und das, was dort deutlich wird, ist, dass der aktuelle Kampf, die aktuelle Kränkung auch, dass die am Ende immer wieder auch zurückzuführen ist auf die Kindheit und vor allen Dingen insbesondere dann, wenn die Kinder ja in Rollen gepresst werden, die ihnen eigentlich gar nicht so wirklich entsprechen und was dazu führt, dass im tiefsten Inneren ein Gefühl entweder der Ungerechtigkeit oder auch der Minderwertigkeit entsteht.
Also das heißt, eine Art nicht wesensgerecht sind die Rollen, die sie einnehmen müssen. Was gibt's denn für Rollen? Was können wir für Rollen festmachen in der Dynamik von Geschwistern?
Also die Rollen, in die die Kinder hineinwachsen, sind natürlich immer abhängig. Das ist natürlich einmal das Systemische, wer übernimmt welche Aufgaben innerhalb der Familie. Und je nachdem, welche Rolle das Kind übertragen bekommt, ist natürlich, was für eine Rolle hat schon der Ältere oder die Ältere, die da ist. Und dann natürlich entstehen die Rollen immer in der Beziehung zu den Eltern. Das heißt also, was für Erwartungen haben meine Eltern an mich als Kind? Und häufig unterscheiden sich diese Erwartungen von denen an meine Schwester oder an meinen Bruder. Und das ist in den seltensten Fällen bewusst, sondern das sind unbewusste Übereinstimmung, die die Eltern auch mit den einzelnen Kindern haben, wo sich ein Elternteil näher mit einem Kind verbunden fühlt als mit dem anderen Kind. Und daraus entstehen dann unterschiedliche Rollen. Also die Rollen können sein, dass ich als Ältester, abhängig natürlich dann von der Erfahrung, dass ich der Älteste bin, der die Verantwortung zu übernehmen hat für die Jüngeren. Das habe ich häufig, dass es dann heißt, als Ältester musste ich im Grunde genommen alles durchkämpfen und die Jüngeren, die haben es einfach viel leichter. Dann gibt es die Rolle des Nesthäkchens. Dann gibt es aber auch die Erfahrung der Älteren, dass wir sehr viel aushalten mussten, weil wir immer Rücksicht nehmen mussten auf die Jüngeren. Da ist dann ein beliebter Ausdruck, du bist der Ältere, du bist der Vernünftigere, du musst das verstehen. Und das sind dann natürlich immer wieder auch Erfahrungen, in die das Kind hineinwächst. Nur wenn dort eine Überanspruchung auch ist, wo ich natürlich auch als Älterer nicht alles verstehen kann, wo ich nicht alles aushalten muss, dann entstehen dort Verletzungen, wo häufig dann im späteren Leben das indirekt den Eltern oder auch den Geschwistern vorgehalten wird. Und natürlich gibt es dann noch Rollen, sagte ich ja auch in der Beziehung zu den Eltern, dass ich möglicherweise die Mutter dort unterstütze oder den Vater emotional unterstütze, dass ich eine Rolle übernehme, dass ich gleich ins Unternehmen reinwachse, dass ich später mal das Unternehmen übernehme, dass ich der Namensträger der Familie bin, Rollen der Wiedergutmachung, auch der Verletzungen der Eltern. Also das sind ganz verschiedene Rollen und entscheidend ist eben, wird das meinem Wesen gerecht oder wird das nicht meinem Wesen gerecht?
Ich möchte ein Stichwort aufnehmen, das du jetzt erwähnt hast, und das ist die Erwartungshaltung der Eltern. Das ist ja relativ ein heikler Punkt. Also was für Erwartungshaltung vermittelt man, formuliert man vielleicht sogar oder sind sogar unausgesprochen, werden einfach erwartet mal von Kindern. Wie gehe ich als Elternteil mit Erwartungshaltungen um, einerseits den Kindern gegenüber, und wie kann ich als Kind darauf reagieren?
Also im ersten Schritt ist es überhaupt erstmal wichtig, dass du dir über deine Erwartung bewusst bist. Und häufig gibt es ja Erwartungen an die Kinder, die unbewusst sind, und das, was nicht ausgesprochen wird, die Erwartung, die im Raum steht, wo nicht drüber gesprochen wird, die ist viel schwerwiegender, die ist viel belastender für die Kinder. Die werden viel mehr auch angenommen, viel prägender, dass dort eine Erwartung dort, ja, subtil vermittelt wird, an denen viele Betroffene auch im Laufe des Lebens noch schwer zu tragen haben. Also im ersten Schritt ist es wichtig, dass die Eltern sich bewusst machen, was für Erwartungen habe ich eigentlich an meine Kinder? Und ist die Erwartung, die ich habe, hat die eigentlich etwas mit mir zu tun, mit meiner eigenen Kindheit, mit meiner eigenen Unzufriedenheit? Also ist es eine Erwartung, die sich aufgrund von eigenen Defiziten gründet, die meine Kinder wieder gut zu machen haben? Das kann nie gut gehen, dann überfordere ich die Kinder. Und es ist die Frage, ist es, weil andere es genauso machen? Ja, also suche ich den Maßstab im Außen? Und oder ist die Erwartung, die ich habe, stärkt das das Kind und ist es vor allen Dingen wesensgerecht? Werde ich meinem Kind mit dieser Erwartung gerecht? Immer natürlich in dem Wissen, dass ich mein Kind darin zu unterstützen habe, auf der einen Seite eine gute Beziehung zu sich zu finden, sich selbst zu entwickeln, aber eben auch beziehungsfähig zu werden, also soziale Kompetenzen zu entwickeln.
Ich meine, das ist ja ein laufender Prozess. Also die Rollen können sich ja auch verändern im Verlauf der Kindheit. Kommt ja auch noch dazu, dass man als Eltern ja im ersten Moment natürlich auch verbal überlegen ist und eben klar die Sachen formulieren kann, wo sich das Kind vielleicht noch gar nicht irgendwie wehren kann. Aber dann kommt man ja dann irgendwann mal in ein Alter, wo sich die Kinder gewissen Sachen entgegensetzen und sich eben auch dementsprechend vertreten können und auch argumentieren können. Und da entsteht ja dann Friktion, entsteht auch Spannung und so weiter. Und das einerseits zwischen Kind und Eltern, aber eben dann auch unter den Kindern, oder? Je nachdem, was für eine Rolle das man innehat.
Die Kinder sind am Ende auch in dem Geschwisterverhältnis immer der Spiegel der Eltern, auch der Spiegel der elterlichen Beziehung. Das heißt, das, was zwischen den Eltern stattfindet, die ganze Beziehungsdynamik, die findet auch zwischen den Geschwistern statt. Und so ist es nicht selten, dass wenn Konflikte unter den Eltern sind, dann übernehmen die Geschwister denselben Konflikt mit aufgeteilten Rollen. Das heißt, all das, was dort stattfindet zwischen den Eltern, wird von den Geschwistern gelebt. Und wenn die Eltern miteinander in guter Beziehung sind, in partnerschaftlicher Beziehung sind und vor allen Dingen, und das ist ja elementar, damit es auch im späteren Alter kein Konflikt zwischen den Geschwistern gibt, Ja, dass die Eltern von Anfang an eine Haltung, egal ob ich 2, 3, 4, 5 Kinder habe, die Haltung, jeder von euch ist gut so, wie er ist. Wir behandeln euch gleichwertig, gleichberechtigt, in dem Erkennen und Anerkennen, dass jeder von euch verschieden ist. Das ist eben die Grundatmosphäre, die ein Kind braucht, die Geschwisterkinder brauchen, um im guten Sinne dann auch als Geschwister ein Team zu sein. Und wenn die Eltern kein Team sind, dann können die Geschwister auf der einen Seite so ins Gegenteil gehen, dass sie sehr zusammenhalten, dass sie sich gegen die Eltern verbünden. Also dann erstarken sie gemeinsam, oder die Geschwister führen genau denselben Krieg wie die Eltern untereinander.
Und was ja auch zu beobachten ist, ist, dass die Kinder natürlich ein enormes Sensorium haben eben für solche Stimmungen oder beziehungsweise solche Atmosphären. Und was sie dann auch sehr schnell mal merken, ist, dass das Gleiche nicht immer das Gleiche ist. Also wenn es für das eine Kind eben das gilt und es wird dann nicht konsequent für das andere Kind adaptiert, dann wird das sofort verglichen. Das wird auf die Waagschale gelegt.
Naja, und wie? Und da kommt dann natürlich immer das Bestreben, doch der Wichtigste zu sein unter den Kindern. Und da dann die Sensibilität auch der Eltern zu haben, und das erfordert natürlich immer auch einen persönlichen Freiraum. Wenn du als Eltern überlastet bist, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, auf dieser Grundlage auch so einzugehen, dass du niemandem vorziehst. Ja, sondern dass du auch in der verschiedenen Behandlung immer wieder genügend Wesentliches vermittelst, dass die Kinder spüren, also ich kann machen, was ich will. Am Ende komme ich gut vor, und das Gute ist auch bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester, und das wird gestärkt. Und so kommt am Ende niemand zu kurz.
Und dann entwickelt sich ja das stetig weiter. Also das heißt, kommt dann eben die verschiedenen Entwicklungsschritte wie Pubertät und so weiter, wo wieder eine neue Dynamik entsteht, wo die Jugendlichen, die Kinder auch so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank fallen, noch nicht ganz erwachsen, aber auch nicht mehr ganz Kind. Und das gibt wieder so eine eigene Dynamik, einerseits zwischen Eltern und Kind natürlich, aber eben auch unter den Geschwistern. So dieser Prozess zum Erwachsenwerden, eben dass man sich bezüglich gewissen Prägungen aus der Kindheit eben auch emanzipieren muss und loslösen muss, und dass man dann eben wirklich als Erwachsener auch erwachsen handeln kann. Wie siehst du diesen Prozess, gerade aus der Sicht eines Jugendlichen? Ab wann sollte oder könnte ein junger Mensch sich Gedanken machen, eben seine Kindheit zu reflektieren?
Also Kindheit reflektieren tust du im heranwachsenden Alter, zu Beginn der Pubertät. Und du kannst natürlich, je mehr du in deiner eigenen Identität dich ausgebildet hast, je mehr kannst du auch über dich nachdenken. Das heißt, die Kindheit kannst du dann reflektieren, wenn du sie eigentlich schon überwunden hast. Mhm. Aber auch in der Pubertät fängst du schon an, dir Gedanken zu machen.
Ja. Aber da lehnst du dich ja zum Teil auch noch auf, und da gibt es ja ganz eigene Logiken. Also ich kenne das mit 4 Kindern. Meine sind 22, 20 und 17 zurzeit. Und da gibt es natürlich ganz eine eigene Logik, wo du als, sage ich jetzt mal, erwachsener Elternteil zum Teil gar nicht nachvollziehen kannst, wie sie denken oder auf was für eine Logik, dass sie kommen. Also da gibt es sehr oft Diskussionen oder eben auch Meinungen, die dann zum Teil auch aus Trotz vertreten werden, aus der Subjektive der Kinder.
Gerade in der Pubertät ist ja das Finden des eigenen Ichs, und häufig durchs Gegenteil. Das, was du sagst, durch den Widerstand, durch den Trotz, werde ich selbst, ja, grenze ich mich ab. Das heißt, die Ich-Werdung ist die Abgrenzung. Je freier du natürlich von Anfang an auch aufgewachsen bist und dort wenig symbiotische Beziehungsmuster stattgefunden haben und die Eltern dem Kind auch nicht die eigenen Erwartungen so aufgedrückt haben, umso weniger gibt's dann die Gegenbewegung des Kindes in der Pubertät. Das Gegenangehen ist im Grunde genommen das Deutlichmachen: Ich bin das Gegenteil, um überhaupt ein Gefühl für mich selbst zu bekommen. Und das Überstehen oder das Ende ist ja zu sehen, ich muss weder dafür noch dagegen sein, sondern ich kann sowohl das eine wie das andere. Das ist immer ein Ausdruck von mir selbst. Das heißt also, meine Identität finde ich jetzt nicht im Gegenüber, sondern habe das in mir selbst gefunden.
Wir sprechen ja über unterschiedliche Rollen in dieser Familiendynamik. Und es gibt ja eben auch die Rolle vom beschützt werden von den Geschwistern gegenseitig. Was hat das für einen Effekt dann für die Dynamik?
Am Ende geht es immer darum, dass du aus der Kindheitsdynamik raussteigst. Und das ist eben wichtig auch zu sehen. Es gibt in Anführungsstrichen nicht nur negative Muster zwischen Geschwistern, sondern auf der einen Seite positive Muster, die am Ende aber doch ins Ungleichgewicht führen. Und natürlich gibt es viele Geschwisterkonstellationen, wo der eine der Beschützer des anderen ist. Das führt dann aber auf den zweiten Blick dazu, dass derjenige, der von Anfang an, weil er meistens der Ältere oder die Ältere gewesen ist, die Geschwister vor dem Streit der Eltern geschützt hat, von Anfang an viel zu früh erwachsen geworden ist und dann bis ins Erwachsenenalter und dann meinetwegen auch bis zum Erbe, dann habe ich diese Situation ebenfalls häufig bei Betroffenen, die dann sagen, ich schaffe es nach wie vor nicht, mich von meiner Schwester oder meinem Bruder abzugrenzen, weil ich mich noch immer verpflichtet fühle, weil ich das Gefühl habe, das, wo mein Vater oder meine Mutter, mein Bruder oder meine Schwester ungerecht gegenüber gewesen sind, dass ich das kompensieren muss. Ich kann nicht die Grenze ziehen. Ich kann nicht wirklich sagen, was ich möchte, weil ich möchte auf keinen Fall den Geschwister verletzen. Und das führt aber dazu, dass du natürlich dann dich selbst nicht wirklich auch siehst, selbst nicht frei bist und auf dieser Grundlage am Ende auch zu einem Ungleichgewicht. Also die Heilung liegt darin, dass auf der einen Seite du dir bewusst wirst, in was für Muster befinde ich mich, und dass du alleine oder auch gemeinsam bereit bist, das miteinander zu besprechen und auszusteigen. Und da ist immer die Orientierung der Dialog.
Aber trotzdem, also ich möchte jetzt nochmal auf dein Beispiel zurückkommen, eben wo der eine der Beschützer ist vom anderen. Wenn die sich auch im Erwachsenenalter mit dieser Rolle, sage ich jetzt mal, die annehmen können und mit der umgehen können, da entstehen ja keine Probleme, oder doch?
Naja, es entstehen immer dann Probleme, wenn du den anderen so beschützt, dass du dich selbst nicht mehr schützen kannst. Ne, das ist ja eine ganz typische Konstellation, dass du dann dein Ich aufgibst, weil der andere dir so sehr am Herzen liegt, dass du nicht möchtest, dass er leidet und du darüber aber dich selbst nicht mehr siehst. Das heißt also, die Orientierung ist da, du kannst schützen natürlich oder unterstützen, aber niemals auf Kosten deiner selbst. Und das ist aber auch in dem Fall ein Erwachsenwerden desjenigen, der viel zu früh erwachsen geworden ist, wo er eigentlich noch Kind war, dass er jetzt sieht, das, was er als Kind eigentlich hätte verdient, nämlich Gleichberechtigung. Ja, er kann nicht die Verantwortung oder sie kann nicht die Verantwortung der Eltern übernehmen, dass er jetzt als erwachsener Mensch dafür sorgt, dass er sagt, okay, ich fange jetzt nicht an, asozial zu werden, aber jetzt sorge ich dafür, dass ich die Last, die ich übernommen habe, weil meine Eltern mit uns möglicherweise nicht so umgegangen sind, wie sie hätten sollen, dass ich nicht mehr verantwortlich bin für das Wohl meiner Schwester oder meines Bruders, sondern wir sind ein gutes Team, und zwar immer soweit jeder von uns seine eigene Familie gut leben kann, sein eigenes Leben gut führen kann, also sein Ich wesentlich in der Beziehung vorkommt. Und von der Ordnung ist es so, gerade wenn dann eben die Partner mit dazukommen, wenn die eigene Familie damit zukommt, immer zu sehen, die Ursprungsfamilie steht nicht mehr an erster Stelle. Wenn die Ursprungsfamilie an erster Stelle stehen würde, dann leidet die aktuelle Familie darunter, sondern in der Gegenwart steht die aktuelle Familie im Vordergrund, und dann kann auf dieser Grundlage geschaut werden, so, und was heißt jetzt dialogische Beziehungsgestaltung mit der Ursprungsfamilie?
Und dann gibt es ja auch die Umkehrung, also dem Beispiel, das du jetzt gemacht hast. Also das heißt, dass der beschützt worden ist, das nicht mehr will und das auch nicht mehr aushält, von der Elternschwester oder Bruder beschützt zu werden. Also wo man sagt, hey, jetzt ist gut, ich habe mein Leben im Griff.
Und das siehst du eben überall dort, wo ein Ungleichgewicht herrscht, dass weder das eine Extrem noch gut ist, noch das andere Extrem. Und beide Seiten am Ende darunter leiden, auch wenn es vielleicht für den ersten Moment oder in der Kindheit eine gewisse Stabilität gegeben hat, war es keine gesunde Stabilität. Es ist immer auf Kosten von der Entwicklung der beiden Betroffenen gegangen. Und wenn du das Nesthäkchen bist, dann ist es auf der einen Seite angenehm, ja. Es ist angenehm auch, dass dein Bruder oder deine Schwester für dich sorgt. Aber es ist ein ganz gesunder Impuls zu sagen, so, jetzt will ich aber. Dann ist es mein Leben, und dieses vermeintliche Angenehme kann auch unterdrückend sein. Das heißt also, ich komme dann nicht aus dem Schatten der Geschwister weg.
Es kommt ja dann nachher noch weitere Schritte dazu, dass man dann vielleicht eben auch einen Lebenspartner findet, eine Freundin, einen Freund oder was auch immer, was dann auch wieder mit Prägung zu tun hat oder beziehungsweise auch Einflussnahme auf gewisse Verhaltensmuster. Und das finde ich natürlich auch noch spannend zu beobachten. Ich meine, jeder geht ja dann irgendwo seinen Weg. Das ist ja auch der Wunsch der Eltern, dass sie selbstständig eben ihren Weg finden. Und dann gibt's dann so die drei Momente im Jahr, wo man sich trifft als gesamte Familie. Und interessanterweise entstehen dann zum Teil ganz spezielle Situationen. Und zwar, weil vielleicht eben Partner dabei sind oder weil es eine neue Konstellation ist. Und trotzdem fällt man zum Teil auch wieder in alte Muster rein. Also vor allem, was die Umgangsformen betrifft, beziehungsweise die Rollen betrifft. Und darum ist ja gerade eben zum Beispiel die Weihnachtszeit, wo die Familien zusammenkommen, oftmals auch noch eine heikle Zeit, weil man vielleicht sich durchs Jahr gar nicht groß gesehen hat. Und dann wird das aufgearbeitet, aber man hat beobachtet und hat gehört und so weiter, hat Halbwissen. Und dann entstehen zum Teil auch eigenartige Situationen in solchen Vereinigungen der ganzen Familie.
Die komischen Situationen entstehen immer dann, wenn die Muster aus der Kindheit aufbrechen, indem die Erwachsenen wieder die Kinder sind, die übervorteilt sind, die verletzt sind, die sich dort im Familienverbund nicht gesehen gefühlt haben. Das ist letztendlich das Komische, was entsteht, das nicht losgelassen wird von dem, was damals stattgefunden hat. Und wir hatten ja gesagt, gerade wenn es dann darum geht, wenn die Eltern etwas geben, das ist ja das Erbe, und in der Kindheit aber nicht genügend bekommen worden ist, subjektiv. Wenn ich der Meinung bin, mein Bruder oder meine Schwester, die sind besser behandelt worden als ich und ich bin in meinen wesentlichen Bedürfnissen nicht erfüllt worden und das wesentliche Bedürfnis ist, dass mir das Gefühl vermittelt worden ist, dass ich gut so bin, wie ich bin, ich in meinem Wert respektiert und angenommen werde und vor allen Dingen, dass ich nicht für meine Eltern und auch nicht für die Beziehung zwischen meinen Eltern funktionalisiert worden bin. Wenn das stattfindet, dann gibt es auch im späteren Verlauf keine Auseinandersetzung. Nur in dem Moment, wo von Anfang an einer in Anführungsstrichen hintenübergefallen ist, dort möglicherweise auch in Partnerschaftskonflikten, das sind ja häufig, dass die Eltern sich geschieden haben, dann wird ein Geschwisterteil, wird dann auf die Seite der Mutter, das andere Geschwisterteil auf die Seite des Vaters gezogen und das wirkt sich dann später auch zwischen den Geschwistern aus. Das heißt also, immer wieder zu sehen, war es erfüllt im Wesentlichen, was wir miteinander erlebt haben? Oder war dort von Anfang an so viel Defizitäres auch, wo wir nicht auf unsere Kosten als Kinder gekommen sind, dass wir dementsprechend, wenn es dann später auch ums Erbe geht, wirklich uns die Köpfe einschlagen. Und dann ist häufig auch in der Praxis, wenn dort dann die Menschen davon berichten, dann sind sie erschöpft und sagen, dass sie zum Teil nicht mehr miteinander sprechen, dass Anwälte dazwischen geschaltet sind, dass massive Fronten entstanden sind, Eis ist Kälte und man kennt das Geschwisterteil nicht wieder. Man kann aber auch nicht loslassen. So, und das erfordert häufig dann noch einmal ein Zurückgehen in die eigene Biografie. Wer bin ich als Kind gewesen und dass ich mich davon verabschiede? Ich kann nicht das wieder gut machen, was meine Eltern damals falsch gemacht haben.
Und wie siehst du die Rolle der Partner eben als Erwachsene? Also, weil es kommen ja dann wieder eine neue Geschichte dazu, oder? Und zum Teil wird das ja befeuert, also beziehungsweise wird das gepusht natürlich. Oh, warst du ein armes Kind oder was sag ich immer? Oder du wurdest immer benachteiligt oder die anderen bekamen immer mehr und so weiter. Das ist ja dann der direkte Ansprechpartner im Erwachsenenalter. Wie siehst du die Rolle eben dieser Partner dann?
Das ist eine ganz entscheidende Frage, ob der Partner Erwachsenenbeziehung führt oder ob die beiden Erwachsenenbeziehung führen und ob das eine Verbindung ist im Dialogischen. Und wenn ich weiß, dass mein Partner eine schwierige Kindheit hat, dann kann ich mich auf der einen Seite so verhalten, dass ich da reinschlage und dass ich weiter zur Spaltung führe, oder ich kann meinen Partner unterstützen, zu einer Befriedung zu kommen. Und eine Befriedung heißt immer zu vergeben. Und das setzt natürlich auch voraus, dass ich selbst klar bin. Wenn ich selbst aus einer verwundeten Familie komme, dann kann ich möglicherweise mit meinem Partner meine Kindheit nochmal wiederholen. Und dann kämpfen wir beide mit unseren Familien gegen damalige Ungerechtigkeiten. Und die gesunde Beziehungsgestaltung auch von der partnerschaftlichen Seite ist, dass die Partner mit der Ursprungsfamilie nichts zu tun haben. Das ist ein Ausdruck von Augenhöhe und Respekt. Das, was familiär dort in der Ursprungsfamilie stattgefunden hat, ist nicht die Aufgabe des Partners. Das heißt, sobald sich dort eingemischt wird, werden Fässer eröffnet, die niemals gelöst werden können, sondern es ist der Respekt zu sagen, das ist deine Vergangenheit. Ich kann dir zur Seite stehen, dass du es im Guten für dich löst, aber ich werde es nicht lösen und ich werde dort auch nicht dein Fürsprecher werden und ich werde vor allen Dingen auch nicht Konflikte anheizen, worunter am Ende alle leiden werden.
Das gipfelt ja sehr oft, wenn es dann irgendwie ums Erbe geht. Siehst du eben so Erbstreitereien oder Erbschaften jetzt oftmals einfach auch als Rache?
Es kann sowohl die Rache sein, aber hinter der Rache ist immer der Anspruch auf Wiedergutmachung. Dahinter steht, ich habe das Recht, dass ich dran bin und dass ich gerechterweise den und den Anteil bekomme. Wo objektive Gerechtigkeiten, die selbst auch notarisch miteinander geregelt worden sind, werden dann angefochten. Und zwar aus dem tiefen Gefühl, was ja meistens auch unbewusst ist, dass eine Grundungerechtigkeit zwischen den Geschwistern stattgefunden hat, die jetzt als letzte Chance, denn wenn die Eltern nicht mehr da sind, kann man das mit den Eltern nicht mehr besprechen, kann man das mit den Eltern nicht mehr wiedergutmachen, ist das Erbe und die Aufteilung des Erbes die letzte Chance für Wiedergutmachung und Gerechtigkeit. Und der alte Schmerz, der alte Stachel, dass der andere immer vorgezogen worden ist, dass der andere die Liebe und das Verständnis von meinem Vater oder von meiner Mutter bekommen hat, die Zeit, die Unterstützung, die ich so nicht hatte. Dieser Stachel, dass dieser Stachel endlich geheilt wird, das ist der Anspruch. Und deswegen ist es immer wichtig, dass du natürlich von Anfang an dir auch da bewusst machst, das ist ja ein hochsensibles Thema, dass du dir bewusst machst, welchen Kampf fangen wir jetzt an zu kämpfen.
Lohnt es sich auch frühzeitig, mal hinzuschauen und zu prüfen, was für Altlasten mit den Geschwistern noch irgendwo schlummern?
Am Ende ist es natürlich immer die Frage auch, wie willst du dein Leben führen, beziehungsweise wo stehst du in deinem Leben? Und wenn es darum geht, mit der Ursprungsfamilie aufzuräumen, dann wäre der erste Schritt, und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Podcast hören, die sind ja in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Das hört ja niemand, der dort daran nicht interessiert ist. Und die Klärung der eigenen Ursprungsfamilie hat immer damit auch zu tun, sich zu fragen, okay, wo stehe ich meinem Vater, meiner Mutter gegenüber und meinen Geschwistern gegenüber? Bin ich im Dialog, wie wir es besprechen? Habe ich das Gefühl, dass ich die Kindheit und auch die damaligen Verletzungen, habe ich die abgeschlossen? Bin ich im Frieden? Und fühle ich mich jetzt nicht mehr in der alten Rolle des Nesthäkchens, was nicht ernst genommen wird, des Älteren, der ständig alles aushalten musste, als Sandwich, wo man links und rechts immer etwas abbekommen hat und am Ende selbst aber nie wirklich ein Profil entwickeln konnte, weil man irgendwie so dazwischen gelaufen ist. Wie fühle ich mich eigentlich? Fühle ich mich jetzt als erwachsener Mann und Frau mit einem eigenständigen Leben und kann meinen Geschwistern so begegnen und auch den Eltern? Oder bin ich noch das Geschwisterkind von damals? Und dann würde es einfach darum gehen, wenn ich das im Gefühl habe, dass ich noch das Kind in dieser Konstellation bin, dass ich schaue, ob ich das mit mir klären kann. Was hat mir gefehlt damals? Wie kann ich damit in Frieden kommen? In dem Wissen, dass ich natürlich jetzt ein eigenes Leben habe und darauf nicht mehr angewiesen bin. Das ist ja immer wieder auch der zentrale Aspekt, dass ich als erwachsener Mensch nicht mehr die Liebe der Eltern brauche, ja, sondern ich habe sie mir selbst zu geben. Darum geht es eben auch zu sehen, du brauchst es nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt also, der erste Schritt ist, sich zu fragen, habe ich meine Familie abgeschlossen, die Ursprungsfamilie? Und was in mir ist noch vorhanden, wo ich es nicht abgeschlossen habe. Und dann ist, je nachdem, wie die Geschwister aufgestellt sind, sind sie bereit, darüber zu sprechen oder sind sie nicht bereit, darüber zu sprechen. Und du kannst natürlich auch dein Verhältnis klären, ohne darüber zu sprechen. Und das ist nicht selten, ich hatte jetzt auch gerade mit einem Klienten auch genau diese Situation, wo natürlich dann auch die Frage ist, gehe ich wirklich in die Auseinandersetzung? Wie weit gehe ich in die Auseinandersetzung? Und möglicherweise kann es auch sein, dass ich auf etwas verzichte im materiellen Sinne, aber als Ausdruck auch von Frieden, als Ausdruck davon, dass ich sehen kann, wo möglicherweise dann mein Bruder oder meine Schwester ist, aber ich nehme es nicht mehr persönlich, weil ich unabhängig geworden bin. Also auch die Bereitschaft, das hinter sich zu lassen, ist eine Form von Verzicht.
Also das heißt, wie so oft, und das hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen, zuerst mit sich selber in den Dialog gehen und die Sachen klären, um dann den nächsten Schritt, je nachdem wie die Situation ist, zu wagen und dann nach außen in den Dialog zu gehen.
Das ist in meiner Erfahrung in der Praxis ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Betroffenen sich überhaupt bewusst werden, dass das kindliche Gefühle sind, die sie als Erwachsene den Geschwistern gegenüber haben. Und wenn du als Geschwisterkind der Benachteiligte bist, dann ist das ein fieses Gefühl. Dann ist das das Gefühl, dass du eigentlich der, in Anführungsstrichen, der Schlechtere, der Minderwertigere bist. Und diesen fehlenden Wert, sich bewusst zu machen, den bekommst du nicht durch Erbe, den bekommst du auch nicht, wenn der jetzige Bruder oder die jetzige Schwester sagt, du bist gut, sondern den bekommst du, wenn du beginnst, deine Kindheit zu verstehen, die Konstellation zu verstehen, immer auch zu sehen, dass die Geschwister einen Ausdruck in ihrem Verhalten auch zeigen, was zwischen den Eltern stattgefunden hat, und in dieser Augenhöhe in der eigenen Arbeit dem Bruder oder der Schwester auch zu verzeihen und sich nicht mehr abhängig davon zu machen, dass du gleich behandelt werden musst, sondern weil du dich so behandelst, wie du es brauchst, und gestehst deinem Geschwister, Bruder oder Schwester dasselbe zu an gutem Leben und kannst auf dieser Grundlage gut miteinander sein.
Ich würde das gerne so stehen lassen, aber trotzdem möchte ich dich zum Schluss noch fragen, gibt es noch was zu sagen jetzt zu diesem Thema mit dieser bleibenden Beziehung der Geschwister eigentlich übers ganze Leben?
Wir haben darüber ja insofern auch gesprochen, weil sich die Geschwisterbeziehung im Erwachsenenalter häufig zum Streit kommen, wenn es ums Erbe geht oder auch wenn Partner letztendlich dazu kommen. Und die Gefahr ist, wenn hohe Emotionalitäten entstehen, Eskalation und Brüche, dass so viel Einzelheiten dann hervorbrechen, dass eigentlich nicht mehr gesehen wird, worum geht es eigentlich.
Ja.
Und das ist ein, meines Erachtens ein zentraler Punkt. Wenn dort so gestritten wird, wenn gebrochen wird, dann geht es im tiefsten Inneren einzig und allein um den eigenen Wert. Um den Wert, um das Gefühl, geliebt zu werden, um das Gefühl zu haben, ich bin anerkannt worden und ich werde anerkannt. Und wenn wir das sehen und auch sehen, dass wir das nicht durch Besitz bekommen und auch nicht, indem wir etwas fortsetzen, was längst vorbei ist, sondern einzig und allein durch das Erwachsenwerden, durch den Abschied der Kindheit, die möglicherweise ungerecht war, und uns als Erwachsene dort aktiv selbst drum bemühen, in unserer jetzigen Familie, die wir gegründet haben, mit unserem jetzigen Partner, in der guten Beziehung zu uns selbst, dass wir uns den Wert geben, den unsere Eltern uns damals nicht gegeben haben, weil sie uns nicht erkannt haben, dass wir in uns jetzt geben und auf dieser Grundlage auch mit den Geschwistern in Frieden kommen.
Das lassen wir jetzt so stehen. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Austausch.
Ich danke dir.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir mal nicht einen konkreten Fall besprochen, sondern ein verbreitetes Phänomen beleuchtet im Zusammenhang mit Beziehungen im Leben. In der nächsten Folge nehmen wir uns wieder einen konkreten Fall an. Wir freuen uns drauf. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Tragt euch Sorge und bis bald.